Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir beginnen die Sendung mit einer guten Nachricht. Lachgas ist weniger schädlich für das Klima als gedacht. Warum, erfahren Sie gleich. Außerdem schildern wir, wie sich die Fassade von Häusern mit einer neuartigen Verkleidung kühlen lässt, wie psychedelische Substanzen bei Alkoholerkrankung helfen könnten und warum Pestizide schlecht für die Archäologie sind. Kohlendioxid ist aufgrund seiner Menge das treibhausrelevanteste Gas. Danach kommt Methan, gefolgt von Distickstoffmonoxid, besser bekannt als Lachgas. Und wie es aussieht, gibt es bei letzterem mal eine gute Nachricht in Bezug auf den Klimawandel. US-Forscher haben herausgefunden, dass die Verweildauer von Lachgas in der Atmosphäre nicht so lang ist wie gedacht. Es gelangt wohl viel schneller in höhere Atmosphärenschichten und da wird es dann abgebaut. Details kennt Volker Mrasek.
Lachgas ist äußerst langlebig. Einmal freigesetzt, verbleibt das Molekül im statistischen Mittel für unglaubliche 110 bis 115 Jahre in der Erdatmosphäre. So lange wirkt es dann auch als Treibhausgas, so die bisherige Annahme. Doch jetzt, sagt der US-Atmosphärenchemiker Michael Prather, der Abbau von Lachgas in der irdischen Lufthülle habe sich beschleunigt.
Wir haben entdeckt, dass sich die Lebensdauer von Lachgas pro Jahrzehnt um 2% verkürzt. Das klingt nicht beeindruckend, aber setzt sich dieser Trend fort, dann sind es minus 20% bis Ende des Jahrhunderts. Und genauso stark nimmt dann auch das Treibhausgaspotenzial von Lachgas ab. Es ist ein langsamer Prozess, aber das Entscheidende ist, wir beobachten ihn jetzt kontinuierlich seit knapp 2 Jahrzehnten.
Lachgas ist eine äußerst harte Nuss und chemisch nicht zu knacken. Das Klimagas muss erst bis in Höhen von 30 bis 40 Kilometern klettern, um zerstört zu werden. Das geschieht durch das ultraviolette Licht der Sonne und vor allem in den Tropen. Dort oben in der mittleren bis oberen Stratosphäre ist die UV-Strahlung noch ungefiltert und energiereich genug. Prather hat jetzt 18-jährige Lachgasmessungen durch Satelliten bis zum Jahr 2021 ausgewertet, zusammen mit Kollegen vom California Institute of Technology. Er selbst ist Professor an der Universität von Kalifornien in Irvine und erfahrener Stratosphärenforscher.
Ich kann Ihnen sagen, dass Lachgas diesen Höhenbereich von 30 bis 40 Kilometern schneller erreicht und auch schneller zerstört wird. Das bedeutet, seine Lebenszeit verkürzt sich.
Der US-Forscher geht davon aus, dass sich die äußerst träge Luftzirkulation in der Stratosphäre intensiviert hat. Sie befördert Lachgas jetzt zügiger in so große Höhen und verteilt es dort auch schneller. Computermodelle sagen schon länger eine verstärkte Durchmischung der Stratosphäre vorher, als Folge der globalen Erwärmung. Demnach könnte hier eine seltene negative Rückkopplung im Klimasystem vorliegen, wie man sie nennt. Durch die Erderwärmung wird Lachgas rascher zerstört und heizt das Klima daher nicht mehr so stark auf. Zu viel darf man sich davon aber nicht versprechen.
Fast immer hat man es mit positiven Rückkopplungen im Klimasystem zu tun, die die Erwärmung noch verstärken. Hier ist es genau das Gegenteil. Das sind gute Nachrichten. Allerdings ist der Effekt ziemlich klein. Schließlich hat Lachgas nur 10% der Treibhauswirkung von Kohlendioxid. Und wenn sein Erwärmungspotenzial um 20% schrumpft, ja, dann hilft uns das schon. Aber es wird nicht das Klima retten.
Michael Prather und seine Kollegen haben ihre Studie bei einem Fachjournal der Europäischen Geowissenschaftlichen Union eingereicht. Im Moment liegt sie als Entwurf zur Diskussion vor. Der britische Atmosphärenchemiker Martin Chipperfield von der Universität Leeds teilt die Meinung der Autoren, dass sich auch die Lebensdauer anderer Treibhausgase zusehends verkürzen dürfte.
Einige Fluorchlorkohlenwasserstoffe reagieren ganz ähnlich wie Lachgas. Sie sind ebenfalls sehr langlebig und werden erst in höheren Stratosphärenschichten zerstört. Also könnten auch sie schneller abgebaut und ihre Klimawirkung etwas schwächer werden. Allerdings gehen ihre Konzentrationen durch internationale Abkommen eh schon zurück.
Das Fazit des britischen Forschers und der US-Autoren daher: Es hilft nichts. Wir müssen weiterhin alles tun, um den Ausstoß von Lachgas und anderen Treibhausgasen drastisch zu verringern.
Volker Mrasek berichtete. Es war auch in diesem heißen Sommer deutlich zu spüren. In der Stadt kühlte es über Nacht kaum ab, so sehr hatten sich der Asphalt und auch die Fassaden in der Sonne aufgeheizt. Im Zuge des Klimawandels werden die Hitzeperioden in unseren Breiten länger und heftiger ausfallen. Innovationen, die für Abkühlung in den Städten sorgen, sind also gefragt. Eine wurde nun in Stuttgart vorgestellt, die sogenannte hydroaktive Fassade. Christina Eisenbart, Architektin und akademische Mitarbeiterin der Universität Stuttgart, hat sie mitentwickelt und kurz vor der Sendung habe ich sie gefragt, wie so eine hydroaktive Fassade eigentlich aussieht.
Also die Hydroskin stellt ja letztendlich eine leichte artifizielle Retentionsfläche zur Regenwasserrückhaltung und auch zur Verdunstung in der Gebäudefassade dar. Und die besteht aus einem mehrlagigen Aufbau aus speziellen Textilien und Folien, die dann in einem Rahmenprofil aus Aluminium gefasst sind.
Und das wird dann vor die Fassade montiert?
Genau, das kann vor die Fassade montiert werden. Es ist so leicht, dass es vor sämtliche Fassaden im Gebäudebestand und im Neubau montiert werden kann. Also das heißt vor Fassaden wie Wärmedämmverbundsysteme, Glasfassaden, da kann es nachträglich auch montiert werden. Was auch möglich ist, ist die Weiterentwicklung zu einem kompletten System aus Textilien und Folien, also eine Fassade, die auch thermische und akustische Anforderungen erfüllt.
Das heißt, das sieht eigentlich so aus, als hätte das Gebäude ein T-Shirt an.
So könnte man es formulieren. Vielleicht ein äußerst funktionales T-Shirt, was zum einen das Gebäude und den Stadtraum kühlt und zum anderen auch Regenwasser, was schräg durch den Wind auf die Gebäudefassade trifft, aufgenommen werden kann. Und damit zum einen ökonomische Vorteile im Gebäude bietet, weil es dadurch den Frischwasserverbrauch reduziert. Und zum anderen, und das ist ganz, ganz wichtig, Hochwasserrisiken in den Städten, von denen nahezu all unsere Metropolen betroffen sind, reduziert.
Also es sind zwei Funktionen. Zum einen kühlt es, zum anderen fängt das Wasser auf. Lassen Sie uns doch vielleicht erst kurz auf die Kühlung schauen. Wie genau funktioniert dieser Kühlmoment?
Das ist eigentlich ein ganz, ganz einfaches und eines der ältesten Kühlprinzipien zur Klimatisierung, nämlich die Verdunstung von Wasser. Also das heißt, das ist nichts anderes als der Phasenübergang von Wasser, vom flüssigen in den gasförmigen Zustand, was wiederum der umgebenden Luft Wärmeenergie entzieht und einen entsprechenden Kühleffekt bewirkt. In unserem Fall heißt es, Wasser wird über das obere Profilsystem diesem mehrlagigen textilen Element zugeführt. Und Kernstück des Ganzen ist ein spezielles Textil, was aus zwei Lagen, textilen Lagen besteht, die auf Abstand gehalten sind und damit sehr gut durchlüftet werden. Das heißt, das Wasser verteilt sich in diesem sogenannten Abstandsgewirke und lässt sehr, sehr viel Wasser verdunsten, was auch einen erhöhten Kühleffekt bewirkt.
Das ist aber nicht immer Regenwasser. Also wenn es so lange nicht regnet wie in diesem Sommer, dann muss das Wasser künstlich zugeführt werden, nehme ich an, oder?
Das kann, aber muss nicht Regenwasser sein. Das ist vollkommen richtig. Also das heißt, Sie können sowohl Regenwasser absorbieren, können das im Gebäude nutzbar machen, um den Wasserverbrauch zu reduzieren und können auch dieses Regenwasser wieder an dieses textile Element rückführen, wo es dann verdunstet und entsprechend zeitverzögert natürlich in Hitzeperioden Gebäude und Stadtraum kühlt. Wenn Sie es in rein heißen, trockenen Klimata anwenden würden, dann könnte man natürlich auch frisches Wasser dafür verwenden.
Wie lange ist denn so eine Fassade haltbar aus diesen Textilien? Wie oft müssen die gewechselt werden, die Platten?
Das ist eine gute Frage. Wir sind natürlich hier jetzt gerade in der Grundlagenforschung. Also wir haben gerade vor einigen Wochen die ersten Prototypen an einem tatsächlichen Gebäude hier auf dem Universitätscampus der Universität Stuttgart montiert. Und sind dabei, die fleißig zu testen, zu vermessen, den Kühleffekt zu erfassen, die Wasseraufnahme zu testen. Langzeittests gibt es dazu noch nicht.
Jetzt gibt es ja auch andere Möglichkeiten zur Kühlung, wie zum Beispiel die Fassadenbegrünung. Was ist denn jetzt der Vorteil von Ihrem System?
Ich würde das gar nicht mal als besser oder schlechter, sondern als eine Alternative sehen. Ja, also begrünte Fassaden haben gewisse Eigenschaften, dass sie beispielsweise CO2 absorbieren, dass sie Feinstaub aus der Luft filtern. Sie haben einen Kühleffekt, aber sie können beispielsweise kein Wasser in der Regel aufnehmen. Und die Hydroskin ist eine völlig andere Fassade. Die ist zum einen sehr, sehr leicht. Das heißt, sie ist dadurch anwendbar an sämtlichen Fassaden, auch im Gebäudebestand. Das ist ein ganz wichtiges Thema, denn die meisten Gebäude bestehen bereits. Also das heißt, wenn wir eine Lösung zur Klimaanpassung entwickeln, die nur in Neubauten anwendbar ist, dann ist das nur ein sehr kleiner Wirkungsgrad. Und die Hydroskin ermöglicht eben genau diese Anwendung auch an Bestandsgebäuden. Und natürlich, selbst wenn wir noch keine Langzeittests haben, ganz sicherlich eine weitestgehende Wartungsfreiheit.
Ich sprach mit Christina Eisenbart vom Institut für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren der Universität Stuttgart über eine hydroaktive Fassade. Der ramponierte Ruf von LSD, Ecstasy oder auch dem Wirkstoff aus magischen Pilzen hat sich in den letzten 15 Jahren etwas gebessert, denn sie gelten mittlerweile als vielversprechende Hilfsmittel für die sogenannte substanzunterstützte Therapie. Das ist eine klassische Psychotherapie, bei der ein oder zwei Sitzungen unter Einfluss von Drogen stattfindet. Damit lassen sich zum Beispiel Depressionen behandeln oder eine Alkoholabhängigkeit. Wie gut diese Behandlung tatsächlich funktioniert, wird zurzeit in klinischen Studien noch erprobt. Und in der Grundlagenforschung sind auch noch viele Fragen offen. Wissenschaftler aus Mannheim versuchen jetzt, diese Lücken zu schließen. Ann Reuning hat sie für uns besucht.
Ein fensterloser Flur im Laborgebäude am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Rainer Spanagel zieht Plastikhüllen über seine Schuhe, damit er keine Keime einschleppt. Erst dann betritt er den Labortrakt. An einer Tür bleibt der Leiter des Instituts für Psychopharmakologie stehen.
Das ist ein sogenanntes Trinkometersystem. Ich muss mal reinschauen, ob wir uns das anschauen können. Ja, das ist unproblematisch.
Links an der Wand befinden sich Käfige mit Ratten. Die Tiere schauen uns neugierig an. Aber was ist ein Trinkometer?
Das ist ein System, wo normalerweise hier die Alkoholflaschen hängen. Die Tiere dürfen die freie Wahl zwischen Wasser, 15% und 20% Alkohollösung. Und wir messen dann kontinuierlich jede Sekunde, was das Tier macht, wie viel es trinkt, wie stark es sich bewegt. Und das machen wir über ein Jahr.
Der Suchtforscher möchte herausfinden, ob sich mit der Droge Psilocybin, also mit dem Wirkstoff aus magischen Pilzen, die Abhängigkeit von Alkohol lindern lässt. Bei Menschen funktioniert das zu einem gewissen Grad. Ein Forschungsteam der New York University hatte kürzlich gezeigt, dass 2 Dosen Psilocybin ausreichten, um bei Alkoholabhängigen die Zahl der schweren Trinktage und auch den durchschnittlichen täglichen Alkoholkonsum zu reduzieren. Und das mindestens über ein halbes Jahr lang.
Wir gehen davon aus, dass Psilocybin ein bisschen wie ein Reset-Button funktioniert. Das ist ja eine sehr starke Intervention, so eine psychedelische Erfahrung jetzt für einen Menschen.
Rainer Spanagel führt ähnliche Untersuchungen an Ratten durch, um dem Wirkmechanismus des Naturstoffes auf die Spur zu kommen. Dazu werden an Alkohol gewöhnte Ratten zunächst einmal auf Entzug gesetzt. Nach einer gewissen Zeit wird ihnen wieder Alkohol angeboten.
Die Tiere werden dann, bevor der Alkohol offeriert wird, mit Psychedelika behandelt, also mit Psilocybin zum Beispiel. Und dann schauen wir, ob die Tiere denn einen Rückfall haben. Und da können wir genau messen, wie viel ein Tier trinkt.
Im Gegensatz zum Menschen hält der Einfluss auf den Alkoholkonsum bei den Ratten nur eine kurze Zeit lang an. Das könnte daran liegen, dass bei den menschlichen Patienten aus New York die Gabe der Droge eingebettet war in eine Psychotherapie. Psilocybin wird dabei als eine Art Katalysator betrachtet, der die Wirkung der Behandlung beschleunigen soll.
Jetzt haben wir in unseren Studien bisher keine Psychotherapie gemacht. Also ist auch schwer vorstellbar bei einer Ratte. Aber sie werden es nicht für möglich halten. Auch das geht. Es gibt tatsächlich ein psychotherapeutisches Verfahren, das EMDR. Das ist, wenn man mit dem Zeigefinger so hin und her geht und dann sagt der Therapeut, jetzt folgen Sie mal bitte meinem Finger mit Ihren Augen. Ja? Und das bewirkt schon, dass diese Fokussierung auf diese Bewegung letztendlich auch andere Gedächtnisinhalte während dem therapeutischen Gespräch herbeiführen können.
Solch ein einfaches psychotherapeutisches Verfahren funktioniert auch bei Mäusen. Hier allerdings nicht durch eine Fingerbewegung vermittelt, sondern durch blinkende LEDs. Dadurch konnten Forscher aus Südkorea das Angstverhalten der Nager beeinflussen. Diese Methodik etabliert Rainer Spanagel gerade bei den Ratten in Mannheim.
Also das hört sich wirklich ein bisschen zunächst abstrus an, aber es geht. Und wir sind jetzt dabei, die Kombination von Psilocybin mit dem EMDR zu verknüpfen und haben da schon berechtigte Hoffnung, dass sich doch länger anhaltende Effekte auch darstellen lassen.
Denn das hieße, dass sowohl Menschen als auch Ratten ähnlich auf Psilocybin reagieren. Und dann wäre es möglich, an den Nagern zu ergründen, worauf die Antisuchtwirkung der magischen Pilze beruht.
Mit Drogen, gegen Drogen. Um die Behandlung mit psychedelischen Wirkstoffen geht es auch am Sonntag hier im Deutschlandfunk. Um 16.30 Uhr heißt es dann Markt der magischen Pilze, Drogen in der Psychotherapie. Den Boden mit Metalldetektoren nach verborgenen Schätzen abzusuchen, ist auch in England beliebt. Im November 2016 stieß dabei ein Sammler in Kent auf eine Kupferschüssel. Er ließ die Schüssel im Boden und verständigte die Archäologen. Die mussten dann allerdings feststellen, dass Pestizide dem metallischen Artefakt stark zugesetzt hatten. Die Studie wurde heute veröffentlicht und Dagmar Röhrlich hat mit der Hauptautorin gesprochen.
Irgendwann vor anderthalb oder 2000 Jahren landete eine römische Kupferschüssel im Boden. Und als sie jetzt wieder entdeckt wurde, kam sie glücklicherweise in ein archäologisches Labor. Denn durch sie wurde klar, dass die bisherige Annahme der Archäologen, nämlich dass Fundstücke bis zu ihrer Ausgrabung im Boden gut aufgehoben sind, dass die nicht unbedingt stimmt. Diese Art von Schalen sind ursprünglich wohl als Waschschüssel verwendet worden. Die Leute hatten dazu eine Art Wasserkrug und wuschen sich so. Die Schale ist prinzipiell in einem sehr guten Zustand. Doch es gibt einige Bereiche, in denen die Korrosion ungewöhnlich aussieht. Um diese seltsamen Korrosionen näher zu untersuchen, entwickelte Luciana Carvalho von der Universität Oxford eine Kombination verschiedener Verfahren. Es begann damit, die grünen und braunen Kristalle zu identifizieren, die bei der Verwitterung des Kupfers entstanden waren. Dann setzte die Forscherin unterschiedliche spektroskopische Techniken ein, um die Verwitterungsprodukte näher zu analysieren. Als ich mir die Daten dann ansah, waren da zu meiner Überraschung all diese merkwürdigen Verbindungen. Und zwar fanden sich in den grün gefärbten Korrosionsprodukten Chlorbenzole, in den braunen Diethyltoluamid, auch bekannt als DEET. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nichts Genaueres darüber, wo die Schale gefunden worden war. Und ich fragte, wir finden Pestizide, ergibt das einen Sinn? Und ich bekam zur Antwort, dass diese Schale aus einem über viele Jahre landwirtschaftlich genutzten Boden stammt. Die Chlorbenzole wurden in den 40er Jahren erfunden und waren bis in die 70er Jahre als sehr wirksame Pestizide in Gebrauch. Heute sind sie in den meisten Ländern verboten. Dass Kupfergegenstände im Boden immer schneller korrodieren, das hatten bereits vor Jahren Hinweise von Sammlern ergeben, die mit Metalldetektoren auf die Suche gehen, erklärt der emeritierte Oxford-Archäologe Mark Pollard.
Diejenigen, die sich seit 50 Jahren damit beschäftigen, sagen, dass archäologische Objekte im Boden heute tendenziell stärker korrodiert seien als vor 20 Jahren. Da waren sie in viel besserem Zustand. Das war der Auslöser für erste Forschungsarbeiten, die darauf hindeuten, dass Kunstdünger die Korrosion von im Boden vergrabenen Objekten beschleunigt.
Und jetzt also auch noch Pestizide. Das eröffnet neue Fragen, etwa wie lange solche Stoffe im Boden bleiben, was das für die Ökosysteme bedeutet, aber auch für das archäologische Material und ob man irgendetwas gegen diese beschleunigte Korrosion im Boden unternehmen kann.
Ich denke, für die Archäologie stellt sich auch die Frage, ob es sicher ist, solche Dinge im Boden zu lassen. Meiner Meinung nach lautet die Antwort darauf, wenn wir wissen, dass es sie gibt, sollten wir sie wirklich bergen, weil die Umweltbedingungen sie wahrscheinlich korrodieren lassen.
Anders als früher gedacht, sei der Boden also keine stabile Umgebung für archäologische Artefakte aus Kupfer.
Wie Pestizide archäologischen Funden zusetzen können, das schilderte Dagmar Röhrlich. Und jetzt kommen die Wissenschaftsmeldungen von und mit Lukas Kohlenbach.
Bakteriensporen wachen stufenweise wieder auf. Und dabei spielt ein Kaliumkanal an der Zelloberfläche eine entscheidende Rolle. Forschende aus den USA haben das Bakterium Bacillus subtilis untersucht. Es kann Sporen bilden, also in eine Art Totenstarre verfallen, in der das Bakterium bei schlechten Umweltbedingungen jahrhundertelang überleben kann. Die Wissenschaftler gaben zu den Sporen kurzzeitig einen Nährstoff, von dem bekannt ist, dass Bakterien in seiner Anwesenheit aus ihrer Totenstarre wieder erwachen. Zunächst bewegten sich aber nur wenige Bakterien. Erst wenn die Forschenden für kurze Zeit erneut den Nährstoff hinzugaben, erwachten rund die Hälfte der Bakterien. Das deutet darauf hin, dass die Bakterien schrittweise bei guten Umweltbedingungen aufwachten, schreiben die Studienautoren im Journal Science. In einem weiteren Experiment haben sie mit Bakteriensporen experimentiert, denen ein bestimmter Kaliumkanal fehlte. Diese Sporen wachten schon beim ersten Kontakt mit der Nährstofflösung überwiegend auf. Das Forschungsteam schlussfolgert aus seinen Beobachtungen, dass die schrittweise Veränderung der Konzentration der Kaliumionen in den Sporen ursächlich für das langsame Aufwachen der Sporen sein könnte.
Ein Bündnis aus Bakterien und Pilzen greift menschliche Zähne an.
Ein internationales Forschungsteam hat Bakterien und Pilze im Speichel von Kindern näher untersucht. Die Kinder litten an schweren Zahnschäden. Mit speziellen Mikroskopen konnte das Team beobachten, wie die Bakterien und Pilze ein Team bildeten. Dieser Superorganismus haftete stärker an den Zähnen als Bakterien und Pilze alleine. Und er konnte sich schnell und sprunghaft fortbewegen, schreiben die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift PNAS. Ohne die Hilfe der Pilze hätten sich die Bakterien nicht frei bewegen können. Die Forschenden möchten nun untersuchen, ob Pilzmedikamente den Pakt von Bakterien und Pilzen aufhalten könnten.
Ein australisches Forschungsteam möchte Pflanzen auf dem Mond wachsen lassen.
Die Samen dafür wollen die Wissenschaftler mit der Mondmission Bereshit 2 voraussichtlich im Jahr 2025 auf den Mond bringen. Eine private israelische Raumfahrtorganisation plant diese Mission. Ein Favorit für die Mondreise ist eine australische Grasart. Sie kann lange in einem Ruhestadium ohne Wasser auskommen. Auf dem Mond möchten die Forschenden die Samen in einer fest verschlossenen Kammer bewässern und beobachten, ob sie keimen. Mit Bereshit 2 unternimmt die private israelische Raumfahrtorganisation einen erneuten Anlauf, auf dem Mond zu landen. 2019 war ihr Mondlandegerät beim Anflug auf den Mond abgestürzt.
Die Antikörperantwort bei einer Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus ist schwach.
Eine akute Infektion mit dem Virus verursacht das sogenannte Pfeiffersche Drüsenfieber. Betroffene bekommen Fieber, Entzündungen im Rachenbereich und Schwellungen der Lymphknoten, die nach ein paar Wochen wieder abklingen. Forschende der Universität Duisburg-Essen haben zusammen mit US-amerikanischen Wissenschaftlern die Antikörperreaktion bei 10 Infizierten über 2 Jahre hinweg genau beobachtet. Im Vergleich zur Antikörperantwort bei einer Infektion mit dem Grippevirus sei die Antikörperantwort beim Epstein-Barr-Virus nur schwach, schreibt das Forschungsteam im Journal PLOS Pathogens. Allerdings reiften 1 Jahr nach der Infektion Antikörper gegen weitere Oberflächenbestandteile des Virus heraus. Diese Antikörper waren so bislang noch nicht bekannt. Die Studienautoren halten es für vorstellbar, eine Stimulation dieser Antikörper für eine neue Impfstoffstrategie zu nutzen. Bisherige Versuche, einen Impfstoff gegen das Epstein-Barr-Virus zu entwickeln, sind erfolglos gewesen. Das Virus bleibt nach einer Infektion lebenslang im Körper. Es gibt immer mehr Hinweise aus Studien, dass das Virus zur Entstehung von Krebs und Autoimmunerkrankungen beitragen kann.
Sternzeit, 7. Oktober. Europas Radarpanne in der Umlaufbahn. Ende des vergangenen Jahres fiel plötzlich die Stromversorgung der Radarantenne des Satelliten Sentinel-1B aus. Alle Bemühungen, die Elektronik wieder in den Griff zu bekommen, sind fehlgeschlagen. Nun haben die Fachleute den Satelliten aufgegeben. Gemeinsam mit seinem Schwestersatelliten 1A erfasste er mehr als 5 Jahre lang die Erdoberfläche per Radar. Die beiden Sentinel-1-Satelliten gehören zu Copernicus, dem weltweit führenden Erdbeobachtungsprogramm von ESA und Europäischer Kommission. Mit den zum Teil millimetergenauen Radardaten lassen sich die Eismassen der Arktis erfassen, die Bewegung von Gletschern verfolgen, Ölteppiche auf dem Meer finden, das Absinken oder Anheben der Oberfläche bei Vulkanausbrüchen oder Erdbeben vermessen und vieles mehr. Radarsatelliten sehen auch bei Nacht und dicken Wolken. Sentinel 1A und B laufen auf Bahnen um die Erde, die um 180 Grad versetzt sind. So ist jeder Punkt auf der Erde mindestens alle 6 Tage im Wortsinne auf dem Radar. In höheren Breiten lässt sich sogar jeden Tag ein Bild machen. Was zum Ausfall der Stromversorgung der Radarantenne geführt hat, ist ein Rätsel. Spätestens Mitte nächsten Jahres soll der Nachfolger Sentinel 1C die Lücke bei der Erdbeobachtung schließen. 1b, der in 700 Kilometern um die Erde kreist und bis auf die Radarantenne unter voller Kontrolle der Bodenstation ist, wird auf den allmählichen Absturz vorbereitet. In einigen Jahren wird er in der Atmosphäre verglühen.
Dirk Lorenzen war das mit der Sternzeit. Hier im Deutschlandfunk geht's gleich weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Dort geht es um die Hilfen für die Ukraine und die Wege aus der Energiekrise. Es wird berichtet vom Prager Europagipfel. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.